SRF 2 Kultur.
Zaubern wollte ich gerne als Bub. Aber noch lieber hätte ich eine Pfefferpistole gehabt. Und das lag natürlich am Räuber Hotzenplotz. Ottfried Preußler, der große Geschichtenerzähler, der Schöpfer des Räubers Hotzenplotz, ist tot. Er ist gestorben am 18. Februar im Alter von 89 Jahren in seinem Wohnort Prien am Chiemsee. Die kleine Hexe, das kleine Gespenst gehören neben dem Räuber Hotzenplotz zu den erfolgreichsten Kinder- und Jugendbüchern im deutschsprachigen Raum. Sie sind in mehr als 50 Sprachen übersetzt worden, haben eine Gesamtauflage von 50 Millionen Exemplaren erreicht. Zu Gast ist jetzt Hans ten Dornkart bei uns, Programmleiter des Atlantis Bilderbuchverlags und Kenner der Kinder- und Jugendliteratur. Hans ten Dornkart, Sie haben Ottfried Preußler persönlich gekannt, haben ihn mehrmals zu Gesprächen getroffen. Was war er für ein Mensch?
Also das eine ist, ich hatte geschäftlich mit ihm zu tun als Leiter von DTV Junior. Da habe ich seine Taschenbücher betreut. Aber vielleicht das Wichtigste war meine letzte Begegnung mit ihm kurz vor seinem 80. Geburtstag. Er war irgendwie auch ein zurückgezogener Mensch. Vielleicht auch wollte er nicht so viel, dass man seine Popularität ausspielt. Er war irgendwie scheu, hatte aber genehmigt, dass vor seinem 80. Geburtstag eine kleine Schar Journalisten einen Tag mit ihm verbringen konnten. Es war in München und dann muss man ihn als einen älteren, geselligen Mann vorstellen, der irgendwo auch in einer Kneipe sitzt. Er konnte durchaus etwas Kinderonkelhaftes haben. Ich denke, es war auch ganz wichtig für seine letzte Lebensphase war ein Riesenengagement für eine orthopädische Kinderklinik. Also er war gern ein guter alter Mann. Er hatte aber auch etwas sehr Skeptisches. Kritische Fragen hat er nicht gemacht.
Was waren denn die Tabuthemen, die man nicht so ansprechen durfte?
Ich denke, letztlich kann man sagen, er hat die Mentalität des Kalten Kriegs nie abgelegt. Man kann es ihm nicht verargen. Er war 1942 hat er das Abitur gemacht, er wurde dann an die Ostfront geschickt und er war 5 Jahre in sibirischer Gefangenschaft. Und das hat er nie verkraftet. Ich meine, er hatte wirklich traumatische Erfahrungen mit Typhus, Malaria und seine Berufsträume. Er wollte eigentlich Professor für deutsche Kultur im alten Böhmen werden. Das war sein großer Wunschtraum. Die konnte er vergessen. Nach dem Krieg war ihm klar, er muss seine Familie durchbringen, die er gründete. Er hat den Beruf des Lehrers gewählt, um rasch zu Geld zu kommen.
Und ist so zum Kinderbuchschreiben gekommen. Sein Erstling, der kleine Wassermann, erschien 1956, wurde gleich ein riesiger Erfolg. Wie erklären Sie sich das Besondere seiner Bücher, Hans ten Dornkart? Welchen Nerv beim Publikum hat Ottfried Preußler mit dem Räuber Hotzenplotz, dem kleinen Gespenst und so weiter getroffen?
Ich glaube, das Betriebsgeheimnis von ihm war, dass er auf den Sagen- und Märchenschatz seiner Kindheit in Böhmen zurückgegriffen hat. Er ist in einer ganz intensiven mündlichen Erzähltradition aufgewachsen. Seine Vorfahren waren Glasmacher, seine Eltern waren beide Lehrer und er hat sehr viel Geschichten erzählen in der eigenen Kindheit erlebt und er hat diese Motive umgesetzt in seinen eigenen Geschichten. Dann hat er aber auch einen wichtigen Aspekt der Kinderliteratur hervorragend bedient, wie übrigens auch Astrid Lindgren mit ihren Bullabü-Geschichten. Eine kleine, übersichtliche Welt, in der sich auch ein Kind, das Abend für Abend eine Portion vorgelesen kriegt, gut orientieren kann. Und dann waren die Preußler-Geschichten eigentlich schon Beispiele früher Medialisierung. Ganz rasch wurden seine erfolgreichen Titel von der Augsburger Puppenkiste inszeniert. Diese Aufführungen wurden gefilmt. Es wurden auch Filme von diesen Aufführungen gemacht und neue Filme. Es sind praktisch alle seine Bücher irgendwie mehrfach auf Bühne und auf Leinwänden gezeigt worden.
Sie haben gesagt, Ottfried Preußler ließ sich als Autor sehr stark von der Herkunft beeinflussen. Die Sagenwelt, die Tradition war ihm wichtig. War er ein Mensch, der sich rückwärts orientiert hat?
Ich glaube, in vielem ja. Man kann auch sagen, seine politisch vielleicht nicht immer einfache Haltung hat auch damit zu tun, dass er sich am vorkommunistischen Böhmen orientierte. Gleichzeitig hat er aber, und das finde ich jetzt eben spannend, dass er mit traditionellen Figuren Neues machte. Wir müssen uns in die 50er Jahre zurückversetzen und da kommt ein Autor und zeigt die Hexe positiv, Stichwort kleine Hexe. Oder auch das Gespenst, der Wassermann, das war eigentlich neu. Er hat aus typischen Stereotypenfiguren hat er drollige, sympathische Figuren gemacht, die auch immer eine kindliche Qualität haben. Und manchmal war er dadurch fast progressiv, kann man sagen. Auffällig ist beispielsweise, er hat ein berühmtes Bilderbuch gemacht über einen Clown, der Zahnweh hat, und da springt seine Frau ein, die dumme Augustine. Das ist bis heute lieferbar. Und das Verrückte ist, das hat die späteren Feministinnen geradezu irritiert, dass dieser Mann ganz früh ein Bilderbuch über Rollentausch gemacht hat.
Er ließ sich also nicht in eine Schublade stecken. Hans ten Dohnkaat, Sie kennen alle Werke von Ottfried Preußler, nicht nur die Klassiker. Was ist denn für Sie das gelungenste, Ihr Lieblingsbuch von Ottfried Preußler?
Ohne Zögern sage ich da Krawatt. Das ist sein Jugendroman, der auch aus Sagenstoffen besteht oder auf Sagenstoffen aufbaut. Es ist ein ganz raffinierter Entwicklungsroman. Es geht um die Verlockungen der Zaubermacht. Es geht um die Unfreiheit dessen, der nur auf das Materielle versessen ist. Es geht um das Durchringen zur eigenen, zur Ich-Stärke, zur Individualität, es geht um die Erlösung durch Liebe, es hat eine ganz schöne, feine Liebesgeschichte und hat auch eine unglaubliche Gruselqualität, das Buch. Also Krawatt ist, denke ich, vom literarischen Standpunkt her mit Abstand das interessanteste, auch bis heute diskussionslos, das faszinierendste Buch.
Hans ten Dohnkaat vom Atlantis Kinderbuchverlag. Unser Rückblick auf das Leben von Ottfried Preußler, dem legendären Kinder- und Jugendbuchautor, der im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Mehr zu Ottfried Preußler finden Sie auf unserer Website srf.ch. Sie waren eines der schillerndsten Paare der Schweiz, Iris und Peter von Rothen. Sie, eine radikale Feministin, er ein Spross aus einem konservativen Walliser Adelsgeschlecht. Beide kämpften sie für private und politische Freiheiten und nahmen gesellschaftliche Ächtung und persönliche Krisen dafür in Kauf. Vor 6 Jahren hat der Historiker Wilfried Meichti den umfangreichen Briefwechsel des Paares aufgearbeitet. Die Doppelbiografie »Verliebte Feinde« wurde zum Bestseller. Jetzt kommt der Stoff auch ins Kino. Literaturredaktorin Lucia Stettler hat sich den Film angeschaut.
Eine Szene am Anfang des Films ist zugleich Programm. Iris steht in einem knallroten Kleid an der Reling eines Schiffes und raucht genussvoll eine Zigarette.
Jetzt muss alles anders werden. Ich fange ein neues Leben an. Ich will alles, was mein Herz begehrt. Freiheit, wilde Abenteuer, lockende Fernen, beruflichen Erfolg. Das schäumende Leben schlechthin. In Amerika gehöre ich wieder mir ganz allein.
Iris braucht Abstand von ihrer Ehe. Sie reist 1948 über den Atlantischen Ozean und lässt ihren Mann Peter in der Schweiz alleine zurück. In Amerika will sie an einem Buch arbeiten, das die Schweizer Öffentlichkeit dereinst in ihren Grundfesten erschüttern wird. Frauen im Laufgitter. Die Trennung des Paares dauert ein gutes Jahr und ist für Peter von Rothen nur eine von vielen Herausforderungen in dieser schwierigen Ehe. Der Film porträtiert ihn als sensiblen Mann, der alles daran setzt, seine schöne, intelligente Frau nicht zu verlieren.
Wenn ich Iris nicht kennen würde, wäre ich der glücklichste Mann auf der Welt. Aber ich bin wie einer, der aus dem Reich der Feen einen Duft eingeatmet hat, und den nun die menschlichen Frauen nicht mehr schön dünken.
Fabian Krüger als Peter und Mona Petri als Iris bringen eine großartige Präsenz auf die Leinwand. Zu Recht wurden sie beide als beste Hauptdarsteller für den diesjährigen Schweizer Filmpreis nominiert. Mona Petri zeigt uns eine dominante und gleichwohl sehr verletzliche Iris, die tapfer und zuweilen auch stur für die Rechte der Frauen kämpft. Fabian Krüger bleibt als Peter stets einen Schritt hinter seiner Gattin zurück. Anfänglich wirkt er eher labil und zaudernd, gewinnt aber zunehmend an Profil und wird sich später ebenfalls mit dem bürgerlichen Establishment anlegen. Grundlage für die Verfilmung waren, wie schon für das Buch, die vielen 100 Briefe, die sich Iris und Peter von Rothen geschrieben haben. Geschickt mischt Regisseur Werner Schweizer nachgestellte Spielszenen mit Archivaufnahmen und Aussagen von Zeitzeugen. Als Glücksfall für verliebte Feinde erwies sich, dass der Historiker Wilfried Meichtri bereits bei den Recherchen zur Buchvorlage viele Gespräche mit einer Videokamera aufgezeichnet hatte, die zum Teil ebenfalls in den Film integriert wurden. So zum Beispiel ein eindrückliches Interview mit dem 2009 verstorbenen Schriftsteller Maurice Schappa, einem engen Freund von Iris und Peter von Rothen. Wilfried Maestri hat jetzt auch das Drehbuch geschrieben und dabei stark darauf geachtet, dass der Film nahe an der historischen Realität des prominenten Paares bleibt.
Ich fühlte mich immer ein bisschen als Anwalt dieser beiden Figuren. Wenn man schon so mit Material arbeitet, ist das nicht ein Stoff, den man irgendwie jetzt ausschmücken kann oder noch zusätzliche Höhepunkte oder Fakten verändern kann, das auf keinen Fall. Also da habe ich immer diese Verantwortung gespürt.
Wilfried Maestri ist froh, dass Regisseur Werner Schweizer sein Drängen auf Sorgfalt ernst genommen hat. Und dementsprechend glücklich ist er jetzt auch mit dem Resultat. Der Film wird seiner Meinung nach Iris und Peter von Rothen gerecht. Verliebte Feinde ist aber weit mehr als nur eine Dokumentation über ein mutiges Paar, das der Zeit weit voraus war. Der Film spiegelt auch ein Stück konservative Schweiz, die sich damals nicht vorstellen konnte, dass Mann und Frau tatsächlich zu einer gleichberechtigten Ehe fähig sind.
Lucia Stettler. Der Film Verliebte Feinde ist jetzt bei uns in den Kinos und gleich reden wir mit einer Nachbarin der von Rothens, die eben diese Zeit noch erlebt hat, auch über den Hintergrund zum Film. Das Leben des gegensätzlichen Walliser Paares Iris und Peter von Rothen kommt jetzt also als Film Verliebte Feinde ins Kino. Wie zeichnet der Film dieses Paar im Vergleich zu den tatsächlichen Verhältnissen im Wallis vor 60 Jahren? Wir haben nachgefragt bei einer Nachbarin von Peter von Rothen, die auch Iris von Rothen persönlich erlebt hat. Elisabeth Joris, Historikerin, Walliserin und Geschlechterforscherin, ist in den 50er Jahren im Wallis aufgewachsen. Sie hat den Film gesehen. Ich habe sie gefragt, wie er ihr gefallen hat.
Der Film hat mir gefallen. Ich bin selber oft sehr skeptisch, wenn eine Verknüpfung von Spielfilm und Dokumentarfilm ist. Aber mir scheint, es ist da gelungen. Es wird da doch ein Stück sehr wichtiger Schweizer Geschichte präsentiert. Und zwar zeigt es dieses katholische Milieu auch, diese Gegenwelten, diese urbane, weltoffene Welt einer Iris von Rothen, die sich am großen Fragen der Menschenrechte orientiert, auch der Frauenrechte orientiert, der Selbstverwirklichung als Mensch und als Frau und dieses letzte Jahrzehnt eines absolut dominierenden klerikalen Milieus im Wallis, aber auch in der Innerschweiz, die unangefochten die Stellung der Männer unterstützt.
Wie kommt denn Iris von Rothen im Film daher? Sie haben sie ja noch persönlich gekannt.
Ich habe sie also persönlich insofern gekannt, als ich als Kind unter anderem direkt neben dem Büro der Advokatur von Rothen wohnte, Peter von Rothen zeitweise schier täglich gesehen habe, diesen großen, schönen Mann, imponierende Figur, bekannte Figur, Iris von Rothen, ganz höchst selten, ist mir vor allem in Erinnerung, wie sie mit ihrer Tochter, die damals offenes Haar trug, an unserem Haus vorbeikam. Offenes Haar trug damals niemand als Mädchen, sondern man hatte Zöpfe oder dann kurzes Haar. Dazu kommt auch eine Beziehung zwischen meiner Herkunftsfamilie und der Familie von Rothen, beziehungsweise Peter von Rothen, der Priester und Bruder von Peter von Rothen, der da so streng im Film die Kirche repräsentiert, war ein enger Freund meines Onkels und Mitschüler.
Sie haben sich ja auch dann als Mitinitiantin drum gekümmert, dass Frauen im Laufgitter neu aufgelegt wird und haben ein Nachwort dazu verfasst. Was stand denn in dem Buch, was, als es zum ersten Mal erschien, so neu und unerhört war?
Ich muss sagen, ich habe das Buch gelesen in den 80er Jahren und es war dann für mich noch unglaublich unerhört und es wäre zum Teil heute noch unerhört. Unerhört war es deshalb, weil es die ganze gesellschaftliche Realität, das ganze Leben der Frauen aufrollte und in einen gesamten, heute würde man sagen, globalisierten Rahmen oder einen europäischen geschichtlichen Rahmen setzte. Sie hat sehr viele Fragen zur gesellschaftlichen Stellung der Frauen verarbeitet. Frauenstimmrecht, das war klar, das war das Thema in den 50er Jahren. Zwar, wie gesagt, sehr umstritten, mehrheitlich abgelehnt, aber dennoch akzeptiert. Aber man muss sehen, die Hausfrauenarbeit, die Arbeit als Mutter, die quasi ehelichen Pflichten, das war so selbstverständlich. An der Safa 1958, wo das Buch zum ersten Mal in einer Buchhandlung auflag, da war das Drei-Phasen-Modell quasi das Modell für das Leben einer verheirateten Frau. Berufsausbildung, Berufstätigkeit, dann Mutterschaft und Hausfrauendasein und erst, wenn die Kinder quasi ausgeflogen sind, wieder Berufstätigkeit. Aber so wie Iris von Rothen das kritisiert hat, mit einer, also quasi mit einer Vehemenz und auch mit einer Unbeugsamkeit, das wäre auch heute noch skandalös. Auch wie sie sagt, jede Frau sollte eigentlich das Recht haben, ihre sexuellen Beziehungen zu leben. Das wäre heute nicht mehr skandalös, aber mit jedem Mann, den sie will, ein Kind haben, das wäre heute immer noch nicht selbstverständlich. Da ist man immer noch quasi auf einer sehr kritisierbaren Ebene, würde man sich heute da bewegen.
Elisabeth Joris, heute leben wir ja doch in einer etwas anderen Gesellschaft als in den 50er Jahren. Was fasziniert denn nach wie vor an Iris und Peter von Rothen, auch an der Beziehung zwischen den beiden? Das Buch war ja ein Bestseller, jetzt kommt noch der Film.
Das Paar fasziniert, weil es diese unendliche Weite von Lebensentwürfen sich gegenseitig zugesteht und trotzdem sehr eng miteinander kommuniziert. Und das kommt im Film relativ gut zum Ausdruck. Diese Wortgewaltigkeit, aber nicht im Sinn von Gewalt, sondern eben sehr bildhaft. Und in ihrer gegenseitigen Briefen kommt das sehr stark zum Ausdruck. Es sind Leute, die gerne schreiben, die im Schreiben auch leben, die Stück Leben ins Schreiben legen.
Anna Kenzig, ein neuer Name auf der Szene. Nun, nicht ganz neu. Ihr Album verkauft sich bereits erfolgreich und klettert schon die Hitparade hoch. Gabriela Keggi hat die Singer-Songwriterin aus Meilen getroffen.
Sehr vinyllastig seien die Klänge ihrer Kindheit gewesen. Im Hause Kenzig gab es ein Zimmer nur für Musik. Ein Zimmer voller Schallplatten und die reichten
vom Bob Dylan bis Led Zeppelin über Beatles. Meine Mutter war ein riesen Beatles-Fan. Sie war mehr so die Beatles-Seite, nicht die Rolling Stones-Seite.
Das war Vater?
Das war Vater, ja.
Aber das Fenster zu neuen Kontinenten ist Anna Kenzig erst aufgegangen, als sie auf eine Platte von Bonnie Raitt gestoßen ist.
Es war einfach ein Sound, den ich vorhin nicht gekannt habe, dieses Folkige, diese warme Frauenstimme, diesen Mut auch so mit seiner Stimme singen zu können. Mich hat das total fasziniert. Maybe it's just another
silent way. Tell me not to go to sleep. Ein bisschen Folk, ein bisschen Country, ein Rest Jazz und vor allem viel Eigenes. So könnte man Anna Kenzigs Musikstil im Allgemeinen bezeichnen. Und im Besonderen heißt das, dass sie mit einer überaus natürlichen, völlig vibratolosen Stimme singt.
Ich glaube sicher das Unprätentiöse, wenn ich singe. Ich mag Stimmen, die einfach, wie soll ich sagen, eine gerade Linie haben. Ich mag das, wenn jemand seine wirklich natürliche Stimme auspackt. Auch in meiner Musik. Ich glaube, ich bin in meiner Musik einfach wirklich so, wie ich bin. Ich bin sehr authentisch mit meiner Musik. Ich könnte jetzt nicht jemand anders darstellen oder ich fände das viel zu anstrengend.
Weiter gehört zum Anna Kenzig Alleinstellungsmerkmal, dass sie ihre Songs und ihre Texte selber schreibt. Das fängt meist mit ein paar Akkorden auf der Gitarre an, woraus sich dann nach und nach eine Melodie herausbildet, auf die sie schließlich ihre englischen Geschichten dichtet. Und die Gitarre? Auch das gehört zu ihr. Die bleibt an ihrer Seite bis zum bitteren Ende, bis zum Konzertauftritt.
Das ist ein sehr wichtiger Teil. Ich habe ja mit 5 habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Ich habe da wirklich meine Eltern terrorisiert. Und ich wollte das unbedingt. Und sie hatten ja da ihre Zweifel, ob das pädagogisch jetzt gut sei, wenn ich da schon eine Gitarre mit 5 habe. Ich habe da wirklich den Finger drauf gehalten.
Zeigen Sie mir schnell Ihre Hände.
Ja.
Die rechte und die linke, bitte.
Katze.
Okay.
Meine schöne.
Also man sieht an der linken Hand, dass sie ziemlich viel Hornhaut haben. Mhm. So Froschfinger haben sie hier. Aber entgegen den Guitareros, die da alle lange Fingernägel haben, an der rechten Hand, machen sie das nicht? Spielen sie Plektron, oder?
Nein, das ist jetzt wirklich, ich habe leider, bin ich nicht mit starken Nägeln gesegnet. Ich wirklich, das ist leider ein bisschen, ja, es ist, sie haben ein bisschen gelitten, weil ich nie mit Plektrum spiele. Und jetzt hatten wir so viele Proben, dass sie da sehr gelitten haben.
Und überhaupt sei sie nicht nagelaffin, fügt sie mit einem Blick auf ihre kurzen Fingernägel hinzu. Wer vorne auf der Bühne steht und wie sie als Lady of the Band dasteht, anzieht, treibt, für Stimmung und Kontakt zum Publikum sorgt, braucht vielleicht nicht perfekte Fingernägel, dafür eine gehörige Portion Lust auf und Freude an der Rampensau. Und wie ist das bei Anna Kenzig?
Es ist sehr hilfreich, wenn man eine ist. Ich würde mich definitiv nicht als Rampensau bezeichnen. Ich würde mir wünschen, ich hätte mehr von dem in mir drin. Ja. Aber von Konzert zu Konzert lerne ich dazu, was ich bis jetzt noch nicht losgeworden bin, was mich auch sehr wurmt, ist die Nervosität vor jedem Konzert.
Der Teppich von Bayeux ist einer der ältesten Comicstrips Europas. Ein wichtiges Kulturgut aus dem 11. Jahrhundert. Ein gestickter Bildbericht darüber, wie die Normannen unter William dem Eroberer in England landeten und die Herrschaft übernahmen. Der lange Bildteppich ist auch eine historische Quelle fürs Leben im Hochmittelalter. Doch er ist nicht vollständig erhalten. Jetzt ist auf den britischen Kanalinseln der fehlende Rest rekonstruiert worden. Warum und weshalb? Das wollte ich von unserem Großbritannien-Korrespondenten wissen. Meine Frage an Martin Alliot: Was ist denn auf den rekonstruierten Szenen zu sehen?
Wir haben bis jetzt 72 Szenen auf dem existierenden Teppich und jetzt sind noch drei dazugekommen. In der ersten Tafeln William und seine Barone auf dem Schlachtfeld. Das war offenbar eine normannische Gepflogenheit. In der zweiten nimmt William die Kapitulation von Edgar die Äfeling entgegen. Das ist der letzte Sachse aus königlichem Geblüt. Der König Harold Godwinson starb ja auf dem Schlachtfeld. Und im dritten Bild, im letzten, dem größten Bild, wird dann William in Westminster Abbey zu Weihnachten 1066 zum König gekrönt.
Das Schlachtfeld ist das von Hastings, wo die Normannen die Angeln und Sachsen besiegt haben. Martin Alliot, warum ist denn dieser Teppich historisch so wichtig?
Sie haben ja bereits angedeutet, es sei der älteste Comicstrip Europas. Und das allein, ich halte das für eine zutreffende Beschreibung, macht das Stück ja einzigartig. Es ist knapp 70 Meter lang, enthält über 600 Darstellungen von Leuten, 200 Pferde und so weiter, Hunde, Schiffe, Gebäude. Es gibt in dieser Zeit, im 11. Jahrhundert, noch keine Bilder, Chroniken. Das ist unser Ersatz dafür. Wenn wir dazu nehmen, dass dieselben Normannen mit dem Doomsday Book gleichzeitig eine Art von Grundbuch Englands, das wir immer noch haben, errichten ließen und aufzeichnen ließen, dann ist die Quellenfülle unglaublich. Und obwohl ich eigentlich dem schriftlichen Wort verpflichtet bin, muss ich sagen, diese Bilder sind natürlich ein Blick ins Alltagsleben des 11. Jahrhunderts.
Das wertvolle Stück, dieser riesige lange Teppich, wurde seit Jahrhunderten in der Kathedrale von Bayeux, also in Frankreich, aufbewahrt, ist auch jetzt dort in einem besonderen Museum ausgestellt. Aber warum wurde der Teppich ausgerechnet jetzt auf den britischen Kanalinseln rekonstruiert?
Das hat viele Antworten. Er wurde, so nehmen die Experten an, im 11. Jahrhundert in Kent gestickt. Im Auftrag von Odo, dem Halbbruder Williams, der Bischof von Bayeux war und seine Kathedrale kurz danach neu einweihte. Und es wird spekuliert, dass dieser Teppich zur Einweihung bestellt wurde. Sie nannten die Inseln britisch, das sind sie nicht. In Alderney, wo diese Ergänzung hergestellt wurde, sieht man sich immer noch als wenn Sie so wollen, letzten Rest des Herzogtums Normandie, also der Ausgangsbasis von William dem Eroberer, der ja Herzog der Normandie war. Und dieser Titel ist an die jetzige englische, britische Queen übergegangen und sie nennt sich bis heute Duke of Normandy und die Kanalinseln nehmen gelegentlich für sich in Anspruch, sie seien der letzte Rest dieses historischen Herzogtums, das ja am Ursprung der gegenwärtigen Dynastie steht.
Ist denn da die Zeit stehen geblieben auf diesen Inseln? Wie stark ist denn der Bezug zu Frankreich? Denn rein staatlich gehören sie zu England, oder?
Nein, sie gehören der Königin bzw. der Krone persönlich. Es sind Crown Dependencies und nicht Overseas Territories, wie beispielsweise die Inseln auf den Kanarischen Inseln.
Das ist also einer der Gründe, weshalb dieser Teppich, der in Bayeux ausgestellt ist, jetzt auf diesen königlich-britischen Kanalinseln zu Ende gestickt wurde. Aber was passiert jetzt mit dieser kunstvollen Ergänzung, Martin Aliot? Wird sie auch in Bayeux ausgestellt?
Ja, offenbar ist am 1. April, passenderweise, weil es sich ja eigentlich um eine Fälschung handelt, die Vernissage dieser etwa 3 Meter langen Ergänzung und in Alderney. Und da bleibt das Stück dann auch, wobei die Initiantin des ganzen Projektes, passenderweise eine Amerikanerin, hofft, dass die Ergänzung vielleicht dereinst in Bayeux zusammen mit dem Original ausgestellt werden könnte, aber das sind noch Zukunftsträume.
Das Cornichon, der Preis der Oltener Kabaretttage, geht dieses Jahr an die beiden Zürcher Satirikerinnen Nicole Knuth und Olga Tutschek. Als Knuth und Tutschek treten die Schauspielerin und die akkordeonspielende Sängerin seit rund 10 Jahren gemeinsam auf. Ihr aktuelles Programm trägt den Titel Freiheit, eine Misere in 5 Akten. Das Markenzeichen von Knuth und Tutschek sind Theaterabende, die schmissige Musik, lustvollen Gesang und scharfe Dialoge vereinen. 2011 wurden die beiden bereits mit dem renommierten Salzburger Stier ausgezeichnet. Über das Oltener Cornichon freuen sich Olga Tutschek und Nicole Knuth dennoch außerordentlich.
Es ist erstens mal eine große Freude und Ehre, in den Reigen von diversen illustren Namen jetzt da mit reinzukommen. Seit Beginn eigentlich unseres Tourlebens, so um 2007, waren wir wie von Anfang an immer mal wieder auch an den Oltener Kabaretttagen präsent und das ist schon so ein bisschen eine Heimat geworden und da ist es wie doppelt schön.
Ich freue mich einfach riesig über dieses Cornichon. Echt, ich freue mich wirklich riesig. Es ist eine große Ehre, dass man sich jetzt da einreihen darf. Mhm. Echt, mhm. Ja.
Und ein absolut vegetarierinnenfreundlicher Preis auch. Jetzt im Gegensatz zum Stier natürlich.
Ach, ja. Genau.
Sagen Knuth und Tutschek, die frisch gebackenen Preisträgerinnen des Oltener Kabarettpreises Cornichon. Der Protest gegen das Internetversandhaus Amazon weitet sich aus. Nun kündigen 2 kleine Verlage Amazon die Kooperationsverträge. Der Kunst- und Literaturverlag C.H. Schröer in Lindlar und der Mainzer VAT Verlag. Die beiden Verlage begründen die Kündigung mit den schlechten Konditionen, die Amazon den Kleinverlegern gewährt. Dazu Katrin Witzleben, Vertriebsleiterin des VAT Verlags.
Der Grundrabatt ist sehr hoch, es kommt dazu diese Lagerkosten. Es kommt dazu ein Skonto, es werden Gebühren abgezogen, die vorher nicht wirklich abgesprochen werden. Und was es besonders schwierig macht, ist, dass man keinen Ansprechpartner bei Amazon hat. Ich bin immer gezwungen, mich per E-Mail an eine Art Callcenter zu wenden, bekomme dann von verschiedenen Leuten Antworten und es ist unglaublich zäh und langwierig.
Seit vergangener Woche steht der Online-Versandriese Amazon aus verschiedenen Gründen in der Kritik. Kunden und Verlage protestieren gegen die unzumutbaren Arbeitsbedingungen bei Amazon. Eine Fernsehdokumentation der ARD hat diese aufgedeckt. Am 22. April wird erstmals ein neuer globaler Opernpreis vergeben. Das meldet das Online-Musikmagazin Codex Flores. Ins Leben gerufen hat den Preis der britische Geschäftsmann Harry Hyman in Zusammenarbeit mit dem Fachblatt Opera Magazine. Der Preis umfasst 22 Kategorien und anerkennt auch Leistungen von Mäzenen, Sponsoren und Kulturvermittlern. Insgesamt gab es 1500 Nominationen aus 45 Ländern. In der Kategorie der wiederentdeckten Werke ist auch eine Schweizer Oper nominiert, die Opera de Genève für Arthur Honeckers Les Aventures du Roi Pozzol.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.